Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin.
Es gibt ein Theater, das viele kennen, obwohl sie noch nie drin waren. Sie kennen es durch Lieder wie diese hier.
Doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht. Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück. Was für eine doofe Frage. Manchmal hab ich Wut, dann fühl ich mich allein.
Alle Großen haben Angst, ach die armen Großen.
Tja, das sind die Mutmachlieder des Berliner Kinder- und Jugendtheaters Grips. Und wir sprechen gleich darüber, wie sich Publikum und Theater in 50 Jahren verändert haben. Außerdem schauen wir kritisch in eine gut gemeinte Publikation. Die soll Theater in der Auseinandersetzung mit rechten Angriffen beraten. Ich bin Susanne Burkhardt. Herzlich willkommen zu Rang 1. Klassiker hat das berühmte Grips-Theater viele produziert in den 50 Jahren seines Bestehens. Stücke wie Die Linie 1, Die fabelhaften Millibillis oder Ab heute heißt du Sarah. Die gibt's nicht ohne die unsterblichen Grips-Songs. Mutmachlieder, wie sie der Begründer des Grips-Theaters Volker Ludwig genannt hat, passen zu einem Theater, das den Kindern die Welt begreiflicher machen will, zeigen will, dass auch Kinder Rechte haben und dass man etwas durchsetzen kann, wenn man sich solidarisiert. Volker Ludwig, der das Grips vor über 50 Jahren mitbegründet und wesentlich geprägt hat, gab vor 2 Jahren nach seinem 80. Geburtstag die Gesamtleitung endgültig ab, schweren Herzens, wie er mir verriet.
Das war schwierig. Ich hatte es ja schon einmal versucht und das ging schief, weil der Stefan Fischerfeld, was ich nicht wusste und er mir auch nicht so gesagt hatte, was ganz anderes wollte, so, wo es dann um ästhetische Innovationen und solche Sachen ging. Und wie ich dann zum ersten Mal merkte, dass Kinder einfach mit nach Fresse aus dem Theater kamen, da habe ich dann wirklich versucht, das rückgängig zu machen. Und Philipp Harpin, er ist zwar sehr, sehr Theaterpädagoge, was ich nicht bin, aber er kennt das Haus sehr gut. Wir vertragen uns politisch und ästhetisch in sehr vielem sehr gut. Spricht nichts dagegen, dass er das weitermacht.
Sagt gönnerhaft Volker Ludwig und gemeinsam mit ihm feiert jetzt der aktuelle Grips-Chef die 50. Spielzeit des Hauses mit Gala, diversen Premieren und Jubiläumsbuch bis in den Sommer hinein. Und bei der Vorstellung des Festprogramms habe ich Philipp Harpin gefragt, wie man heute Kinder und Jugendliche ins Haus holt.
Wir haben versucht, wirklich nochmal in die aktuelle Wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen hineinzugucken. Ich habe, glaube ich, den Vorteil dadurch, dass ich als Theaterpädagoge gekommen bin, ich kenne einfach Berliner Schulen in- und auswendig. Ich bin so viel da drin unterwegs gewesen. Ich habe so viele Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, mit den Lehrern geführt, mit Fachleuten geführt vorher. Und das hat mir sehr geholfen, Stücke zu finden, Themen zu finden, womit wir Autoren, junge Autoren, neue Autoren auch teilweise beauftragt haben. Und die Reaktion ist auch toll. Also wenn wir dann merken, zum Beispiel bei Alle außer das Einhorn haben wir ein Stück über Cybermobbing für Kinder ab 11 gemacht. Und ich bin darauf gekommen, weil ich ein Gespräch hatte mit den Präventionsbeamten der Berliner Polizei. Die sagten, nein, macht das nicht ab 14. Wir geben unsere ganzen Workshops zu ab 11. Das ist super wichtig, schon in der Grundschule damit anzufangen. Und wir merken es einfach an den Reaktionen der Kinder, dass das ein Volltreffer war. Aber auch mit solchen Stücken wie NASA Hashtag 7 Leben. NASA habe ich mit 17 kennengelernt, versucht einen Kontakt aufzubauen, nachdem ich seine ganzen Demos da in Neukölln mitbekommen habe. Ich war dann selber auf seinen Demonstrationen.
Vielleicht zur Erklärung, das ist ein junger Mann, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat.
Genau, nachdem er aber zwangsverheiratet werden sollte und ermordet werden sollte. Und danach hat er es öffentlich gemacht und hat diese Demonstrationen angefangen. Und ja, ich habe NASA kennengelernt, eben halt mitten in der Ausbildung, habe ihn gefragt, ihm halt, könntest du dir vorstellen, dass wir deine Geschichte auf die Gripsbühne bringen können? Und dann hat er mir sofort ein Gripslied vorgesungen aus Julius und die Geister. Und nachdem wir dann festgestellt haben, ich kenne auch noch seine Grundschullehrerin, war das irgendwie so super, dass er gesagt hat, ja klar, mach das.
Das Grips ist ja nicht zu denken ohne die Grips-Lieder, Meins oder Deins, wir werden immer größer, sind so alte Hits. Sie feiern ja in dieser Spielzeit 50 Jahre Grips. Was hat sich verändert in der Zeit?
Mit der Musik gehen wir teilweise mit der Zeit mit. Also so, ihr taucht dann auch ein Rap auf, kommt andere Musik. Wir versuchen aber immer einen eigenen künstlerischen Zugriff auf Musik zu haben. Es gibt nach wie vor auch Lieder im Grips-Theater. Es gibt aber auch manchmal ganz andere Musik, die hier zu hören ist. Und ich glaube, was sich verändert hat, sind manchmal ein Tick weit Sehgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen, weil die sind natürlich medial geschult und super da drin unterwegs, teilweise ja mehr als wir Erwachsene. Da ist eine Zahl ganz interessant, dass das Weiterklicken früher beim Fernsehen über eine halbe Minute gedauert hat, bis man erfasst hat, was man da sieht. Inzwischen ist das noch bei 8 Sekunden im Internet, dass man drauf guckt. Es ist also schnelllebiger geworden. Das hat manchmal auch was damit zu tun, dass wir auch im Theater schneller sein müssen. Oder eben halt ganz bewusst Längen einbauen. Sagen man, da wollen wir mal so richtig reingehen in eine Szene. Und was ich aber so toll finde, dass nach wie vor, wenn ein Stück uns gelingt, dann ist hier die Zeit völlig außer Kraft gesetzt. Und die sagen, was schon vorbei danach? Und dann hat es 2,5 Stunden gedauert.
Jetzt sind Sie seit einigen Jahren Leiter hier. Davor war Stefan Fischer-Fels eine Weile hier, hat dann vorzeitig abgebrochen, vielleicht weil es noch nicht ganz so einfach war, ohne Volker Ludwig sich sozusagen in ein so ein neues Profil für das Haus zu entwickeln. Wie ist das für Sie, dass die graue Eminenz, sozusagen der große Gründervater, hier immer noch auch im Haus ist und zu den Premieren kommt und so weiter? Ist das eher unterstützend oder ist das manchmal auch ein bisschen hemmend, wenn man sagt, ich will mal was ganz Neues ausprobieren?
Ich muss sagen, meine Position ist ja nochmal eine andere. Stefan Fischer-Fels war künstlerischer Leiter hier. Ich bin inzwischen die Gesamtleiter des Theaters. Da haben Volker und ich haben uns da richtig Zeit genommen, ein Jahr lang darüber gesprochen, wie kann denn das gehen. Aber ich bin jetzt wirklich in der Gesamtheit mit allem drum und dran für dieses Theater verantwortlich. Und in diesen ganzen Gesprächen kam einfach auch raus, ich musste Volker viel fragen zwischendurch tatsächlich. Wie würdest du denn das machen? Das fängt bei Verträgen an, eben halt, wie ist das entstanden über Theatersachen. Und da ist ja mir einfach eine ganz, ganz große Stütze dabei, dass ich da immer noch mal nachfragen kann. Und ich glaube, wir verstehen uns einfach gut.
In dem Programmheft 50 Jahre Krippstheater steht drin, das Krippstheater macht kein Regietheater, weil dafür ist die Regie zu gut. Heißt das, dass Regietheater dann zwangsläufig immer schlecht ist?
Nee, überhaupt nicht. Was damit gemeint ist, ist eben halt, dass wir erstmal im Vordergrund haben, dass alle Kinder und Jugendlichen, egal wo die herkommen, aus welchem Stadtteil von Berlin, welches Bildungsniveau die haben, unsere Geschichten verstehen und kennen sollen. Und das stellen wir erstmal in den Vordergrund und das ist auch wichtiger als ein Regieeinfall eines Regisseurs. Und das überprüfen wir auch tatsächlich, weil wir uns schon vorher während dem Probenprozess immer wieder Kinder und Jugendliche einladen. Und das macht diese Wahnsinnsstimmung dann einfach auch aus, weil die Kinder dann einfach dran sein können. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe aber inzwischen gelernt, dass auch Netflix wahnsinnig viel recherchiert im Vorfeld und auch wie wir ein Gremium praktisch hat, um Filme auszuwählen. Ich dachte, das ist ja interessant, wir machen das auch seit Jahren, aber es geht eigentlich um Qualität. Qualität da drin, tolle Stücke auf die Bühne bringen zu können und die wollen wir ja auch lange spielen.
Herr Hoppin, es gab vor ungefähr 10 Tagen, hat Klaus Lederer gemeinsam mit der Mobile Beratung gegen Rechts und Herrn Kuhn im Deutschen Theater eine Handreichung für Theater vorgestellt, für den Kulturkampf von rechts. Da sind Beispiele von rechten Versuchen von Einflussnahme und so weiter. Und jetzt habe ich mich gefragt, das Krippstheater ist ja eigentlich ein sehr explizit politisches Theater, schon immer gewesen und natürlich explizit links. Haben Sie Erfahrungen machen müssen bislang mit Anfeindungen, Einflussnahmeversuchen etc. von rechts?
Also erstmal muss ich sagen, dass es bei uns dann tatsächlich schon eine längere Geschichte ist. Auch wenn man die rechte Szene sich anguckt, ist das ja eine längere Entwicklung von den Bomberjacken und der rechten Oi-Musik irgendwann weg. Ein kompletter Paradigmenwechsel der Jugendkultur in der rechten Szene hin zu, ihr könnt alles hören, Hauptsache ihr seid rechts. Das heißt also auch da drinnen gibt es ganz andere Doktrinen, die damals von der jungen Freiheit eben halt mit verbreitet wurden. Das beobachten wir sehr, sehr genau. Wir haben immer wieder Stücke gemacht, die Rechtspopulismus, Neonazi-Sein aufgegriffen haben, an der Geschichte angedockt haben. Wir haben im Moment aktuell das Heimatkleid laufen, dass die Entstehung von Rechtspopulismus aufgreift. Ich glaube, was das Besondere an unseren Stücken ist, dass wir natürlich erstmal uns auch versuchen, damit auseinanderzusetzen, was passiert denn da eigentlich überhaupt? Warum driften Menschen dorthin ab? Warum machen die das? Warum sind Jugendliche so drauf? Und das hat tatsächlich auch eine Auseinandersetzung von uns mit rechten Jugendlichen teilweise zur Folge. Wir haben ja später auch im Publikum drin sitzen. Das heißt, wir müssen darauf vorbereitet sein. Und das sind wir auch. Wir haben dann ja auch Publikumsdiskussionen. Natürlich fällt da mal irgendwie eine rechte Parole. Und das ist unsere Aufgabe, dann in diese Diskussion einzusteigen und zu sagen, guck mal, das kannst du auch so sehen, das kannst du auch so sehen, das kannst du auch so sehen. Und ich kann selber sagen, als Theaterpädagoge, ich habe viele Projekte gehabt, wo auch immer mal Jugendliche aus der rechten Szene drin waren. Ich kann aber auch beschreiben, dass Jugendliche oft noch gar nicht so entschieden sind, sondern dass das da hin und her switcht. Das hängt manchmal damit zusammen, welche Freundinnen hat man gerade und welche Freunde hat man gerade. Und von daher ist es so wichtig, einfach da drinnen weiter in die Arbeit einzusteigen. Natürlich setzen wir uns auch damit auseinander. Wir sind auch bei den vielen mit dabei, Aber ich kann sagen, es ist schon eine jahrelange Arbeit. Klar, und gab es auch schon immer mal Anfeindungen.
Ich meine auch, dann ist ja eher eine Einflussnahme von Seiten der Politik.
Nein, haben wir bisher noch nicht gehabt. Und wenn das kommen würde, glaube ich, würden wir sehr gut wissen, was wir dann sagen und wie wir uns da verhalten.
Sagt Philipp Harpin, der Leiter des Berliner Gripstheaters. Und für alle Theatermacher, die unsicher sind, wie sie sich bei Angriffen von rechts verhalten sollen, gibt es seit kurzem eine Broschüre der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Die steht derzeit in der Kritik. Ob zu Recht, dazu gleich mehr. Vor knapp zwei Wochen habe ich hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur von einer Pressekonferenz im Deutschen Theater berichtet. Da wurde vom Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Kuhorn gemeinsam mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer und dem Verein Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus eine Broschüre vorgestellt, die Theatern Tipps geben soll bei Angriffen von rechts. Eine wichtige Handreichung, denn Störungen, Einschüchterungsversuche bis hin zu Drogen hat es bereits öfter gegeben von rechter Seite. Leider habe ich, wie viele andere Journalisten, auch einen Fehler in der Broschüre übersehen. Jetzt schlägt dieser Fehler Wellen, ein Fehler, den die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus schnell eingeräumt hat und derzeit korrigiert, der meine Kollegin Barbara Behrendt dennoch so ärgert, dass sie ihn hier kommentiert.
Rechtspopulisten und Rechtsextreme agitieren inzwischen einen Raum, den sie lange Zeit nur am Rande zur Kenntnis nahmen. Die Hochkultur. Es ist also nur folgerichtig und wichtig für die Akteure der Kultur, Strategien zu entwerfen, wie mit Bedrohungen von rechts umzugehen ist. Etwa in einer Handreichung mit Tipps und Hilfsangeboten. Problematisch aber wird es, wenn sich eine solche Broschüre ideologisch derart versteigt, dass sie auch vollkommen legitime, konservative Ansichten und Weltbilder unter Rechtsruckverdacht stellt und damit Denk- und Toleranzräume in der offenen Gesellschaft einschränkt. In einem zentralen Aufsatz der Broschüre »Alles nur Theater« zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts wird der bekannte liberal-konservative Kritiker Ulrich Greiner, ehemals Feuilleton, dann Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit, als warnendes Beispiel für den Kulturkampf von rechts gebrandmarkt. Greiner hatte 2013 gegen eine nachträgliche Korrektur von Namen und Begriffen in historischen Kinderbüchern argumentiert, die heute als rassistisch gelten. 5 Jahre später, so die Autoren, habe Greiner die migrationsfeindliche Erklärung 2018 unterzeichnet, die unter anderem Uwe Tellkamp gestartet hatte. Somit zeige der Fall Greiner exemplarisch, worum es scheinbar harmlosen Fragen und den berühmten Ängsten und Sorgen wirklich geht. Doch Greiner hat die Erklärung 2018 nie unterschrieben. In ihrem ideologischen Eifer haben die Autorinnen und Autoren dieser Kampfschrift vom Spiegel-Kolumnisten Georg Dietz abgeschrieben, dessen Buch mit der Falschaussage längst nicht mehr ausgeliefert werden darf. Auf Nachfrage bestätigt Greiner, dass eine Unterlassungserklärung wirksam ist, die nun auf die Broschüre übertragen wurde. Das heißt, sie darf so nicht mehr herausgegeben werden. Die Argumentationslinie der Verfasser zeigt, dass es hier um mehr geht als um einen peinlichen Fehler. Eine konservative Haltung in der Kinderbuchdebatte reicht aus, um einen Intellektuellen des rechten Kulturkampfs zu verdächtigen und vor allem kritischen Nachfragen per se eine antidemokratische Strategie zu unterstellen. Auf den letzten Seiten der Broschüre wird zwar vom Gespräch mit Rechten nicht generell abgeraten, doch zuvor wird mit einem geschlossenen, uniformen Weltbild der politische Lagerkampf untermauert. Wer Fragen stellt, ist schon verdächtig, den Kulturkampf von rechts zu unterstützen. Doch umgekehrt gilt auch, wer mit solcher Vehemenz sogar vermeintliche Gegner der Demokratie bekämpft, sollte sich selbst sauberer demokratischer Mittel bedienen und nicht Falschaussagen und Verschwörungstheorien das Wort reden. Ulrich Kuhorn, der Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, weist im Gespräch jede Verantwortung zurück. Schließlich sei er nur Gastgeber bei der Präsentation der Handreichung gewesen. Eine Handlungsanweisung im Kulturkampf gegen rechts findet er richtig. Inhaltlich sieht er allerdings Differenzen zur Broschüre. Auch Kultursenator Klaus Lederer zieht sich aus der Affäre. Er sei, so sein Pressesprecher, schlicht gefragt worden, ein paar Worte bei der Präsentation zu sagen. Das habe er getan, da ihm die Verteidigung der Kunstfreiheit ein zentrales Anliegen sei. Ob Hausherr und Kultursenator die Publikation überhaupt gelesen haben, bevor sie öffentlichkeitswirksam präsentierten? Womöglich hat sich jeder darauf verlassen, die mobile Beratung vom Justizsenat und vom Bundesfamilienministerium jährlich mit über 800.000 Euro gefördert, werde schon wissen, was sie tut. Anders ist diese Fahrlässigkeit kaum zu erklären. Die mobile Beratung selbst gibt sich per Mail wortkarg. Von einer Entschuldigung für die Schlamperei und die Diffamierung Greiners keine Spur. Dass die Autoren an einer Stelle ihrer Broschüre selbst dazu aufrufen, auf Falschaussagen und Schmähkritik zu verzichten, muss man inzwischen wohl als reines Lippenbekenntnis verbuchen. Hier wird eine gute Sache durch unlautere Methoden diskreditiert.
Die Debatte um die Broschüre »Alles nur Theater zum Umgang mit dem Kulturkampf gegen Rechts«. Diese Debatte beschäftigt uns auch in unserem Theater-Podcast. Der ist gerade frisch erschienen, darin auch ein Drei-Generationen-Besuch in der Linie 1, dem legendären Grips-Theater-Musical. Wie aktuell ist das Stück noch nach 33 Jahren? Das fragen wir eine 15-jährige Schülerin und die 84-jährige ehemalige Familiensenatorin Cornelia Schmalz-Jakobsen. Hier ein Ausschnitt.
Der Theater-Podcast. Von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.
Es war in der zweiten Ebene durchaus ein politisches Stück. Und das bringt mich zu den Wilmersdorfer Witwen, denn die sind tot. Die gibt's nicht mehr. Aber das Lied scheint Kult zu sein. Wie geht dir das? Kannst du da noch dir einen Reim drauf machen?
Naja, also diese Kategorie der Wilmersdorfer Witwen, die kenne ich jetzt nicht.
Kannst du nicht kennen.
Weil die genau, ausgestorben die kenn ich nicht sind. Mehr, aber also so in der Art gibt es schon auch auf jeden Fall so Szenen in der U-Bahn, die man mitkriegt.
Ja, aber das sind dann irgendwelche missvergnügten Alten. Aber der Witz hier ist ja, im Refrain kommt ja immer wie vor 50 Jahren. Und vor 50 Jahren war 1936, ja, genau. Nicht? Und diese Damen mit ihrem Persianerpelzen, die es ja heute auch nicht mehr gibt, das war damals natürlich irgendwie wie die Faust aufs Auge und sehr lustig. Und heute ist es eine Reminiszenz, denke ich.
Und gleichzeitig stimmt es natürlich, was Sally sagt. Also selbst wenn jetzt Sachen so zeitgebunden sind, ja, und so ein Kolorit haben von, das ist 80er und bezieht sich auf. Trotzdem ist es ja irgendwie noch auch so in dieser Typologie, die da von den Berlinern entworfen wird. Das hatte Sally ja auch gesagt. Das ist irgendwie schon noch lebendig. Das trifft es noch, wo ich mir dann immer dachte, hat sich das hier gar nicht so sehr verändert? Hat sich das vielleicht nur verschoben und ist gar nicht anders? Das
ja, es hat sich ganz deutlich verschoben, natürlich. Ich meine, die Mentalität ist die gleiche irgendwie. Ne?
Ich habe übrigens Volker Ludwig mal gefragt, der ja die Texte geschrieben hat, der Begründer des Grips-Theaters, inwiefern man eigentlich versucht hat, dieses Stück weiter anzupassen. Weil inzwischen ist das ja auf der ganzen Welt gespielt, in Korea über 4000 Mal. Da wird es ständig an tagesaktuelle Themen angepasst. Wir hören mal, was er dazu sagt. Man hat es 10 Jahre lang versucht, immer weiter anzupassen. Zum Beispiel dann eben aus der D-Mark wurde der Euro und so weiter. Aber dann wurde es irgendwann total anachronistisch.
Es stimmte irgendwann nichts mehr. Nicht? Die Endstation stimmte nicht. Der Zoobahnhof sieht etwas anders aus. Auch die Klientel, es gibt ja nun außer Türken noch viele, viele andere Ausländer. Es stimmte in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Und trotzdem hat man es versucht. Auch hast du mal einen Euro, klingt nicht so schön wie hast du mal eine Mark. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das wird immer absurder. Wir machen das Originalstück.
Und über dieses Originalstück, da sprechen wir gemeinsam ausführlich im neuen Theater-Podcast. Den können Sie kostenlos abonnieren unter deutschlandfunkkultur.de. Dort finden Sie auch das Theatermagazin Rang 1. Hier geht's jetzt weiter, unter anderem mit einem einsamen Mann in Aserbaidschan. Um den dreht sich der neue Film von Veit Helmer. Viel Spaß bei Vollbild wünscht Susanne Burgert.